D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz. Der Podcast.
Es ist ein bisschen bekloppt, aber irgendwie auch ganz schön, was die Christina Rietz, 30 Jahre alt, aus Hamburg macht, um sich zu entspannen. Die Christina fährt nämlich, um runterzukommen, am liebsten Auto. Also ein oder auch mal anderthalb Stunden. Ab auf die Autobahn rund um Hamburg. Sie ist aber nicht nur da unterwegs, sondern manchmal auch in Richtung Nordrhein-Westfalen. Und da hat es ihr eine Autobahnstelle besonders angetan.
Wenn man jetzt das Kamener Kreuz nimmt, da treffen sich die A1 und die A2 bei Dortmund. Die eine verläuft in Ost-West-Richtung, die andere in Nord-Süd-Richtung. Und man fährt drauf zu und dann wird man da verteilt. Es eröffnet sich einem Deutschland in vier Himmelsrichtungen am Kamener Kreuz. So, möchte ich nach Osten? Okay, dann kann ich da abbiegen. Möchte ich nach Süden? Okay, dann kann ich da abbiegen. Aber dann kommt der Stau, weil im Ruhrgebiet ist immer der Stau.
Das ist richtig, im Ruhrgebiet ist immer Stau. Also ihr merkt schon, Christina liebt Autobahnen und wir, wenn wir ehrlich sind, wir lieben auch die Autobahn. Und ihr werdet jubeln, durchdrehen und wirklich komplett ausrasten, wenn ihr gleich erfahrt, was unser Reporter erfahren hat zum 100-jährigen Jubiläum des Patents für das erste Autobahnkreuz. Es ist Montagabend, hier ist die Redaktionskonferenz. Ich bin Sonja Meschkat. Sind wir doch mal ehrlich, es wird viel zu selten über Autobahnkreuze gesprochen. Außer bei den Staumeldungen, klar, ne? Die Welt ist ungerecht. Ich weiß das. Und deshalb bauen wir dem Autobahnkreuz jetzt eine Riesenrampe, eine sensationell große Showtreppe und gratulieren, denn heute vor 100 Jahren wurde das erste Patent für ein Autobahnkreuz angemeldet in den USA. Super Sache, so ein Kreuz. Keine Ampeln, keine rechts vor links, direkt rüber, ohne warten auf die nächste Autobahn. Johannes Döbbelt findet Autobahnkreuze trotzdem eher nicht so toll.
Bleiben Sie links. Ich fahre ja eigentlich ganz gerne Auto, aber ein Autobahn-Fan bin ich nicht. Das liegt an lichthupenden und linksblinkenden Dienstwagen-Assis in 5er BMWs und an unübersichtlichen Autobahnkreuzen.
A6, E50, Richtung Basel.
Zum Beispiel sowas wie eine Spur, die rechts abgeht und sich dann in vier weitere aufteilt. Ausfahrt, Ausfahrt, Autobahn in die eine, Autobahn in die andere Richtung und vielleicht noch irgendwo ein Rastplatz. Früher war das nicht so kompliziert.
Das war früher bei dem Kleeblatt, weil das eigentlich überall gebaut wurde, war das Konzept bekannt und jeder wusste genau, wo er hin muss. Das ist heute etwas anders.
Ach ja, das Kleeblatt, ein wahrer Klassiker unter den Autobahnkreuzen, erzählt mir Hans Schnitzler, der bei Straßen NRW Autobahn und Autobahnkreuze plant. Die Kleeblattform findet sich schon im ersten Autobahnkreuzpatent von 1916 aus den USA. Zwei Autobahnen, die sich kreuzen und an jeder Ecke ein Halbkreis, der zur jeweils anderen Autobahn führt. Sieht von oben aus wie ein vierblättriges Kleeblatt. Soweit, so einfach. Das Kleeblatt ist in Deutschland immer noch das Autobahnkreuz Nummer 1, hat aber einen entscheidenden Nachteil. Da, wo ich von meiner Autobahn runter will, wollen gleichzeitig andere Autos auf meine Autobahn rauf.
Sehr einfach ausgedrückt, aber so einfach ist es.
Viele Fahrbahnwechsel auf einer sehr kurzen Strecke.
Wenn es zu viele Verkehre sind, können die Verkehrsteilnehmer nicht mehr vernünftig wechseln und es bildet sich Stau. Und das wollen wir halt gerade verhindern.
Autobahntüftler haben sich deshalb längst andere Kreuzformen einfallen lassen.
Es gibt sehr tolle Knotenpunkte heutzutage.
Es gibt den Volleyball, das gotische Kreuz, den Spaghetti-Knoten, die Turbine, die Trompete, wie das riesige Sonnenborner Kreuz in Wuppertal, oder die Windmühle, die von oben aber auch ein bisschen an ein Hakenkreuz erinnert. Und dann kann man diese ganzen Formen natürlich auch noch miteinander kombinieren. Und fertig ist der unentwirrbare Knotenpunkt. Knoten, wo man selbst mit Navi leicht den Überblick verliert.
Kehren Sie, wenn möglich, um, dann biegen Sie rechts ab.
Wobei wir da in Deutschland noch ziemlich harmlos sind. In China oder den USA gibt es wahre Kreuzmonster. Die Judge Harry Pregerson Interchange in Los Angeles zum Beispiel gilt als das komplexeste Autobahnkreuz der Welt. Form Wollknäuel. Zig Straßen kommen aus allen möglichen Richtungen zusammen, auf insgesamt vier verschiedenen Ebenen. Also Straßen verteilt auf vier Etagen. Wer hier falsch abbiegt, ist wahrscheinlich eine Weile länger unterwegs. Warum haben wir eigentlich nicht solche Angeber-Autobahnkreuzer?
Manche großzügige Knotenpunktformen aus den USA oder ich denke da an Hongkong sind hier größtenteils gar nicht mehr machbar, weil links und rechts überall Wohnbebauung ist.
Wohnbebauung und auch erstaunlich viel Natur. Selbst im Innern eines Kleeblattkreuzes finden sich zum Beispiel Johanniskraut oder Brennnesseln und manchmal sogar Tiere wie Kaninchen oder Rehböcke. Die haben natürlich dann ein Problem, wenn sie mal raus wollen aus dem Autobahnkreuz. Falls das schief geht, profitieren aber wieder andere Tiere davon.
Zum Beispiel ein Raubvogel, der irgendwelche totgefahrene Tiere dann als Nahrungsquelle nutzt und die vielleicht dann auch so intelligent geworden sind, dass wir merken, aha, da passiert häufiger was und sich dann häufiger da mal sehen lassen. Also es ist keine Ausnahme.
Hans Schnitzler hat mir heute wirklich eine Menge über Autobahnkreuze erzählt und fast hätte ich mich mit den komplexen Knotenpunkten angefreundet, wenn da nicht nach dem Interview mein Weg zurück zum Sender gewesen wäre, zu D-Radio Wissen in Köln. Ich muss gleich über zwei Autobahnkreuze, an denen ich ewig nicht war. Und ausgerechnet heute ist mein Navi-Akku leer. Aber wo muss ich jetzt weiter? Ich muss irgendwie... ich muss doch links abbiegen, oder nicht? Scheiße. Hier ist falsch.
Johannes, ist nicht so schlimm. Passiert mir auch öfter. Johannes doppelt über 100 Jahre Autobahnkreuz.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Und ihr könnt extrem runterkommen, und zwar mit uns, mit D-Radio Wissen und den Tapfertypen. Ihr könnt einer oder eine werden von diesen Tapfertypen und euch nach wie vor bewerben bis Donnerstag auf dradiowissen.de/tapfertypen. Wir sind nämlich so frei in dieser Woche und schicken euch in ein Kloster in die Eifel. Da könnt ihr nämlich lernen, aus der Ruhe neue Kraft zu schöpfen. Ja, das soll ganz gut funktionieren, haben wir uns sagen lassen. Das Kloster, das ist die Abtei Himmerod und Teile der Anlage sind schon echt richtig, richtig alt. Das Kloster ist zum Beispiel von einer Mauer umgeben aus dem, Achtung, 14. Jahrhundert. Und da haben wir uns natürlich gefragt, wie haben die Menschen eigentlich damals entspannt, also so im ausgehenden Mittelalter? Mein Kollege Klaus Janssen ist hier. Klaus, jetzt verrätst du uns hoffentlich ein Riesengeheimnis. Wie haben die das denn gemacht?
Ja, also ins Kloster ist da noch keiner gegangen, um zu entspannen damals. Das hat uns der Historiker Wolfgang U. Eckert nämlich jetzt verraten.
Entspannungs- oder Erholungstourismus, wie wir ihn heute kennen, oder Meditationstourismus, das ist ja meistens so das Ziel bei solchen Klosterübungen. Das gab es in der Form im Mittelalter nicht. Nur um da Entspannung zu finden oder meditieren zu können und von der Hektik des Tages mal auszuschalten, das war eigentlich nicht so, dass überhaupt man ins Kloster ging.
Nee, die Leute haben nämlich anders entspannt damals. Das war ja auch eine völlig andere Zeit.
Gut, wie haben sie es dann gemacht im dunklen Mittelalter?
Naja, also so dunkel war das dunkle Mittelalter jetzt gar nicht gewesen. Also zumindest konnten die Leute dann auch ordentlich feiern. Also egal, ob Bauern oder Adlinge, die haben es ziemlich krachen lassen. Samstags ging es dann in die Badeanlage, also wenn eine um die Ecke war zumindest. Und da ging es dann ziemlich zur Sache. Also die Leute, die waren nackt. Und bei dem Thema hat unser Historiker, der Herr Eckert, ein bisschen rumgedruckst.
Man schwamm dann nicht rum, also nicht nur, und wärmte sich oder entspannte irgendwo in der Ecke vom Bad, sondern man konnte da essen, man konnte Musik hören, konnte sich bedienen lassen sozusagen, trinken, getrunken wurde auch gern Wein oder Bier, was so zur Verfügung stand. Und man ging auch anderen Beschäftigungen nach, die mit dem anderen Geschlecht zu tun hatten.
So.
Ja, die hatten Sex. Also normalerweise haben die da die Partner direkt schon mit hingebracht. Es standen aber auch Huren direkt um die Ecke, da konnte man sich dann auch sozusagen bedienen. Das ging so lange, so freizügig weiter, bis an Ende des 15. Jahrhunderts die Syphilis zu uns kam. Ja, und dann war dann erstmal Schluss mit dem Lotterleben da.
Und dann war wieder Zeit zu entspannen, wie wir es jetzt im Kloster haben.
Ja, also sozusagen über ein paar Umwege, über den Naturismus und so sind wir dann bei diesen Entspannungsübungen irgendwann gelandet, die wir heute kennen, wie sie heute auch vielen zugänglich sind. Atmung, Stille, innere Ruhe, Achtsamkeit, 21. Jahrhundert.
Online, offline, ne? Genau, das ist der Style. Also, aus der Geschichte habe ich jetzt gerade gelernt, es muss nicht immer Ekstase und Rumgemache sein. Auch mal Pause machen, runterkommen, Kopf frei machen. Und das könnt ihr eben auch, wenn ihr unser Tapfertyp werdet. Ihr könnt euch bewerben noch bis diese Woche Donnerstag, also diesen Donnerstag. Und dann geht's vielleicht ab für euch ins Kloster Himmerod in der Eifel. Und ihr werdet dort übrigens verpflegt von Mönchen in aller Ruhe. Wie es funktioniert, wie ihr euch bewerben könnt, checkt einfach mal dradiowissen.de/tapfertypen. Da haben wir alle notwendigen Infos für euch zusammengestellt.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Es ist eine Utopie, also ein Plan, bei dem man sich fragt, was ist das denn bitte für eine Traumtänzerei? Wie soll das denn funktionieren? Und diese Utopie heißt, vergesst die Grenzen, die wir haben innerhalb von Europa. Die brauchen wir nicht mehr. Europa muss eine Republik werden. Ausgerechnet jetzt also, wo sich Europa gegenüber Flüchtlingen mehr und mehr abschottet, Stacheldrähte ausgerollt werden, um die Grenzen abzusichern, kommt die Politik Wissenschaftlerin Ulrike Gero mit dem Buch »Warum Europa eine Republik werden muss, eine politische Utopie« um die Ecke. Guten Abend, Frau Gero.
Guten Abend.
Warum soll Europa denn eine Republik werden ohne Grenzen?
Naja, weil so wie wir es jetzt haben, funktioniert ja nicht. Das sehen wir ja gerade, dass wir mitten in der tiefsten Krise sind und eigentlich nichts mehr funktioniert. Schon die Grexit-Krise hat nicht funktioniert. Jetzt haben wir Brexit-Flüchtlinge, keiner weiß mehr aus. Und da finde ich es einfach frisches und neues Nachdenken erlaubt oder auch sogar erwünscht oder sogar erforderlich. Denn wir wollen ja doch eine gemeinsame Zukunft hier auf diesem europäischen Kontinent haben.
Welche Vorteile sehen Sie denn also zum Beispiel jetzt für alle, die ja heute beispielsweise schon grenzübergreifend studieren oder Freunde haben in anderen Ländern oder einfach reisen, weil das einfach selbstverständlich ist?
Naja, noch ist es selbstverständlich. Wir machen die Grenzen ja gerade wieder zu. Also der Vorteil ganz einfach, wenn Sie sagen, Sie sprechen auf die Erasmus-Generation an, die also schon sehr mobil ist und sehr viel reist, das ist natürlich sehr schön. Aber man muss einfach sehen, dass es eben nicht für alle gilt und viele Leute eben von dem Europa, so wie es heute ist, nicht profitieren, weil sie nicht so mobil sind oder weil die nationalen Grenzen für viele eben doch noch ein großer Hemmschuh sind. Abgesehen davon haben wir natürlich, und das ist der Hauptpunkt, dass wir Europa neu denken müssen, wirklich unzureichende demokratische Strukturen in der Europäischen Union, wie sie heute sind. Und darüber habe ich einfach mal nachgedacht und bin nach einigem Studium einfach mal darauf gekommen, dass wenn immer man sich entschlossen hat, in der Geschichte eine politische Einheit zu begründen, und das ist ja das Ziel für Europa auch heute noch, dann hat man immer eine Republik gegründet. Und da habe ich mir einfach gedacht, das ist ja eine Utopie, wenden wir doch einfach mal dieses europäische Kulturgut, unser eigenes Kulturgut, auf die europäische Einheit an.
Und zu welchem Ergebnis sind Sie dann gekommen?
Naja, also das Ergebnis ist in einem Kernsatz oder Bierdeckel tauglich, dass man politische Einheiten natürlich nur dann begründen kann, wenn die Bürger gleichgestellt sind. Also es gilt in Republiken immer der politische Gleichheitsgrundsatz. Mhm. Politische Gleichheit, das ist jetzt nicht, ich sag mal, Egalitarismus oder jeder das gleiche Gehalt, aber es heißt einfach, vor den Wahlen oder bei Wahlen, vor dem Recht, bei Steuern und beim Zugang zu sozialen Rechten sind alle Bürger gleich. Das wäre also die Voraussetzung für eine Republik und damit ein Gemeinwesen, ein Europa, das als Gemeinwesen, als politisches Gemeinwesen funktioniert, während heute haben wir einen Binnenmarkt, wir integrieren Staaten, wir einen nicht Bürger und wir haben eben in der Europäischen Union keine Gleichheit für alle, die in der Europäischen Union sind. Mein Sohn wohnt zum Beispiel in Paris, der zahlt ganz andere Steuern als ich. Er wählt nicht das Europäische Parlament, was eigentlich unser beider Parlament ist, nach dem gleichen Wahlrecht. Das heißt, wir sind als Bürger nicht gleich und darüber habe ich mal nachgedacht.
Aber hat denn dieses Prinzip der Republik überhaupt schon einmal funktioniert? So, naja, wie es im klassischen Wortsinn quasi zu verstehen ist?
Wir sind die Bundesrepublik Deutschland, wir sind auch La République Française, La Repubblica Italiana, die Rzeczpospolita Polen. Wir sind also eigentlich alles Republiken. Wir denken immer, wir sind Nationalstaaten, aber eigentlich sind wir ja alles Republiken. Und was heißt Republik noch, außer dem allgemeinen Gleichheitsgrundsatz? Es heißt natürlich eben auch, dass wir eine parlamentarische Demokratie nach Montesquieu haben, also dass wir eine vernünftige Gewaltenteilung haben. Sprich, wir haben eine klare Exekutive, eine klare Legislative und nicht diese Trilogie aus Kommission, Rat und einem europäischen Parlament, das den meisten Bürgern ja gar nicht einsichtig ist, wie diese Demokratie da in Europa funktioniert.
Sie haben jetzt schon ein paar Mal die Nationalstaaten erwähnt und im Text zum Buch, das Sie geschrieben haben, heißt es, die Nationalstaaten pervertieren die europäische Idee, also sie schaden der europäischen Idee. Warum ist das so Ihrer Meinung nach?
Naja, weil wir natürlich immer mit diesem vermeintlichen Souveränitätsanspruch in das europäische Ganze hineingerätschen. Wir sehen es ja jetzt. Ja, eigentlich sollen wir alle Flüchtlinge aufnehmen. Herr Orban sagt nein und sagt, er ist souverän. Die Polen sagen nein und sie sind souverän. Herr Cameron will gerade austreten. Marine Le Pen in Anführungsstrichen rockt durch Frankreich. Und jeder hat jetzt auf einmal seine eigenen Interessen, ist souverän und will die EU-Entscheidung nicht durchsetzen. Unter dem Strich ist es ganz einfach. Es können nicht zwei Leute souverän sein. Souverän heißt immer das Recht auf Nicht-Einmischung. Heißt, heißt, entweder sind die Nationalstaaten souverän oder die EU ist souverän. Entweder kann die EU hineingrätschen und dann müssten wir jetzt eigentlich in der Lage sein, den Polen und den Tschechen zu sagen, Leute, nehmt mal ein paar Flüchtlinge, können wir aber nicht. Das heißt, das müssen wir auflösen und wir haben einen Begriff der Souveränität, mit dem Europa so einfach nicht funktionieren kann.
Aber was wäre die Republik Europa dann? Also wäre das auch ein Schutz gegen Nationalismus beispielsweise?
Naja, also ich habe ja eine Utopie geschrieben und in dieser Utopie lasse ich sozusagen wie so in Second Life Europa völlig neu entstehen mit einer neuen politischen Ordnung, einer neuen territorialen Ordnung, einer neuen Wirtschaftsordnung. Insofern gibt es in Anführungsstrichen meinem Europa, in dieser Republik, gar keine Nationalstaaten mehr, sondern was es gibt, gibt es 50 oder 60 europäische Regionen, also so wie Bayern oder Schottland oder Tirol oder Savoyen oder was auch immer, Böhmen, Mähren. Und das sind die konstitutionellen Träger einer europäischen Republik. In der europäischen Republik sind alle gleich vor dem Recht und die europäischen Regionen haben weitgehende Autonomie, sind aber verknüpft über ein parlamentarisches Modell, in dem die europäische Gewaltenteilung und die Gewaltenteilung funktioniert. Das ist ein neues Design. Es ist ja auch der Versuch einer Utopie und mal einfach dahin zu zeichnen, wie denn ein politisches System in Europa funktionieren könnte.
Die Politikwissenschaftlerin Ulrike Gero hat das Buch »Warum Europa eine Republik werden muss, eine politische Utopie« geschrieben, wie das funktionieren kann, zumindest theoretisch. Darüber hat sie uns gerade mehr erzählt hier in der Redaktionskonferenz.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Ab morgen beschäftigt sich das Bundesverfassungsgericht damit, ob die NPD verboten werden muss oder nicht. Das ist ja schon der zweite Anlauf. Der erste war unter anderem daran gescheitert, weil ein führender NPD-Politiker als V-Mann enttarnt worden ist. Das Magazin Die Story beschäftigt sich heute um 23 Uhr im Ersten mit der Frage, welche Folgen ein mögliches Verbot der NPD haben könnte. Ulrich Neumann und Heiner Hoffmann haben diesen Film gemacht. Und mit Heiner Hoffmann spreche ich jetzt. Hallo Heiner.
Hallo.
Heiner, der Titel eurer Reportage, die NPD, der falsche Feind. Zu welchem Schluss seid ihr denn gekommen?
Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass ein NPD-Verbot, wenn es denn kommt, durchaus große Gefahren mit sich bringt. Die Hauptgefahr ist sicherlich die Radikalisierung der Mitarbeiter, der Mitglieder, die jetzt in der NPD sind. Da haben wir auch mit sehr hochrangigen Aussteigern, Insidern aus der NPD gesprochen, unter anderem heute noch mit dem ehemaligen Parteivorsitzenden Holger Apfel. Und auch er sagt ganz klar, es gibt viele radikale Mitglieder in der NPD, die sich bislang zusammengerissen haben, auch weil die Partei für sie eine schützenswerte Hülle war, weil sie auf das Geld angewiesen waren, das aus der Partei kommt und deswegen nicht mit Gewalttaten negativ auffallen wollten. Und wenn diese aus ihrer Sicht schützenswerte Hülle NPD wegfällt, dann ist durchaus damit zu rechnen, dass die radikalen Mitglieder der Partei auch wieder zur Gewalt übergehen können. Der andere Punkt ist, dass durchaus Auffangbecken schon bereitstehen, zum Beispiel die Neonazi-Partei Der Dritte Weg, die wird momentan immer stärker bundesweit und die sind noch deutlich radikaler drauf als die NPD. Die nennen Angriffe auf Flüchtlingsheime ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk zum Beispiel, also heißen Gewalt direkt gut. Das ist nach einem Verbot sicher nicht die bessere Alternative.
Wie ist denn der momentane Zustand der NPD überhaupt? Also welche Bedeutung hat die?
Das ist auch eine Frage, die das Bundesverfassungsgericht auf jeden Fall beschäftigen wird, weil eine Partei nur verboten werden kann, wenn sie tatsächlich auch eine wahrnehmbare Größe ist und eine echte Gefährdung ist. Und das, da sind sich Experten tatsächlich wenig einig, ob das momentan bei der NPD der Fall ist. Sie hat sich doch in weiten Teilen selbst zerlegt, ist zumindest auf Bundesebene kaum noch wahrnehmbar, sitzt nur noch in einem Landtag in Mecklenburg-Vorpommern. Also sie spielt bei weitem nicht mehr die Bedeutung, die sie früher einmal hatte und hat auch einen starken Mitgliederschwund zu verzeichnen.
Ich komme nochmal zurück auf den Titel eures Films, also die NPD, der falsche Feind. Wer wäre denn der bessere oder der richtige Feind, wenn man so sagen kann?
Nun, während die NPD deutlich an Bedeutung verloren hat, gilt das ja nicht für den Rechtsextremismus allgemein. Der ist ja leider noch so stark, wie er war, wenn nicht noch stärker jetzt mit der sogenannten Flüchtlingskrise. Und da profitieren ganz andere Parteien momentan viel stärker von. Und das Schlimme ist, es gibt einen großen Pool an rechtsextremen Gewalttätern, die zum Beispiel in Sachsen immer wieder auftauchen, an verschiedenen Orten, Heidenau, Freital. Das ist ein Pool von Rassisten, von Neonazis, auch von Fußball-Hooligans, denen man aus unserer Sicht mit der ganzen Härte des Rechtsstaates begegnen muss. Aber die haben mit der NPD nicht wirklich etwas zu tun. Die gehen allgemein dahin, wo es kracht, auf Deutsch gesagt. Egal, ob das von der NPD eine Demo vorher gab oder nicht. Und dieser Rassismus, dieser Rechtsextremismus, der auch aus den Dörfern kommt, von organisierten Gruppen, dem muss begegnet werden.
Ihr habt ja, auch innerhalb der NPD recherchiert, hast du eben schon gesagt. Ihr habt auch mit Aussteigern gesprochen. Welches Bild haben die euch von der NPD vermittelt?
Das war relativ spannend, diese Einblicke zu bekommen. Das war auch ein in weiten Teilen desaströses Bild. Eine Partei, die an ihren eigenen Intrigen immer wieder scheitert. Der aktuelle Parteivorsitzende, keiner kennt ihn, seinen Namen Frank Franz. Da sagen Insider, politische Arbeit findet kaum noch statt. Man nimmt es nicht mehr wahr. Teilweise haben sie uns geschildert, wie Leute aus dem Bundesvorstand betrunken zu Bundesvorstandssitzungen gekommen sind und dann nicht mehr wirklich gearbeitet haben. Also das Bild aus der politischen Ebene der NPD ist doch in weiten Teilen desaströs, das uns da geschildert wurde.
Sag uns noch kurz zum Schluss, was ist deine Einschätzung zum Verfahren, was jetzt eben laufen wird über das Bundesverfassungsgericht zum Verbot der NPD?
Ich kann es nicht wirklich sagen, wie es ausgehen wird. Dass das Verfahren aufgenommen wurde, spricht schon dafür, dass das Gericht die Erfolgsaussichten zumindest größer als 50% einstuft. Sonst hätten sie es nicht aufgenommen. Das ist die Voraussetzung. Aber was dann im Verfahren tatsächlich passiert, das kann ich nicht voraussagen.
Danke an dich, Heiner. Also, wenn ihr euch das heute Abend angucken wollt, den Film Die NPD, der falsche Feind, könnt ihr das gerne tun. Im ersten um 23 Uhr. Welche Folgen hat ein mögliches Verbot der NPD? Damit haben sich Ulrich Neumann und Heiner Hoffmann beschäftigt.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Heute ist Frühlingsanfang, habe ich gedacht. Stimmt aber nicht, ne? Denn es ist ja ein Schaltjahr. Und heute ist der 29. Februar. Also, der Tag stimmt. Heute wäre Frühlingsanfang, gilt aber nicht, weil eben der 29. Februar draufsteht und nicht der 1. März. Und wenn ich euch jetzt noch sage, dass heute offiziell auch noch Spätwinter ist, seid ihr hoffentlich komplett verwirrt und ich freue mich. Klaus Janssen ist hier. Klaus, was machen wir denn jetzt noch die letzten Stunden im Winter?
Winter, es ist noch Winter, ja geil, keine Ahnung. Glühwein trinken können wir machen. Also, aber ich habe eigentlich mit dem Winter abgeschlossen. Ich bin schon raus. Also am Wochenende habe ich jetzt ein paar schöne Sonnenstunden mitbekommen. Es war zwar kalt, aber also für mich fühlt sich das nicht mehr so richtig an wie Winter. Oder?
Ja, das stimmt. Geht mir ähnlich. Das mit der Sonne am Wochenende fand ich schon mal ganz gut. Und jetzt mal ehrlich, ist doch eigentlich sowieso Quatsch mit diesem meteorologischen Frühlingsanfang. Naja. Der ist ja erst morgen.
Genau.
Und so,
wenn du dich auch nicht so fühlst, also nee, würde ich sagen, ist totaler Quatsch.
Einfach, ne?
An irgendeinem Tag muss man es halt machen, also damit es offiziell losgeht, ist halt morgen egal. Also das Wetter bleibt die nächsten Tage auch noch ziemlich winterlich und ziemlich kalt. Es kommt halt aber immer mehr Licht durch und die Tage, die werden jetzt länger und deshalb bekommen wir jetzt langsam unsere schönen Frühlingsgefühle.
Stimmt das denn, dass wir die alle ungefähr zur selben Zeit bekommen?
Ja, die einen mehr, die anderen weniger, aber es hat tatsächlich mit diesem Licht zu tun. Also das natürliche Licht, das fällt in dein Auge rein und das Auge gibt dann die Info an die Zirbeldrüse im Gehirn weiter und da wird dann das Schlafhormon Melatonin runtergefahren, also eine echte hormonelle Veränderung. Gleichzeitig gibt es mehr Serotonin, also das Glückshormon. Dann gibt es noch ein paar andere natürliche Stimmungsaufheller und Wachmacher dazu in deinem Körper. Musst du gar nichts extra reinkippen, das passiert alles automatisch und schon bist du im Frühlingsmodus.
Du hast gerade gesagt, die einen starten mehr durch, die anderen weniger. Woran liegt das denn?
Das kommt drauf an, was du für ein Typ bist und was du auch in den letzten Monaten so gemacht hast. Oder anders gesagt, wie tief du in der Winterdepression drin warst. Also wenn du im Winter viel draußen warst jetzt oder vielleicht sogar zum Sonnetanken irgendwo in Urlaub gewesen bist, dann ging es dir im Winter wohl tendenziell ziemlich gut. Aber wenn du viel draußen unterwegs bist die ganze Zeit, dann fällt dir das mit diesem etwas mehr Licht jeden Tag, was wir jetzt gerade haben, nicht so sehr auf. Wer also so richtig schön im Winterblues war, für den ist das jetzt eine tolle Zeit. Also für diese Leute ist der Kontrast einfach total groß. Okay. Die gehen jetzt raus und merken, wow. Und die merken so, dass es richtig losgeht und dass dann die Frühlingsgefühle kommen.
Gut, brechen wir es mal runter. Wir haben jetzt alle Frühlingsgefühle, ja?
Genau.
Veronika, der Spargel wächst, du weißt, was ich meine. Ist das statistisch greifbar, dass wir jetzt wieder mehr, mehr flirten und baggern und so?
Du willst harte Zahlen, ja. Also wenn du dir die Partnerbörsen im Internet zum Beispiel so anguckst, Parship.de hat jetzt 11% mehr Registrierungen als im Herbst. Elitepartner.de hat 17% mehr. Also da sind die Leute im Frühling viel aktiver als im Herbst und die suchen da auch mehr Kontakte. Scheint also einiges dran zu sein an diesem Ganzen. Das heißt jetzt aber nicht, dass wir jetzt alle die ganze Zeit gut drauf sein müssen. Es gibt ja auch noch die Frühjahrsmüdigkeit.
Wann kommt die denn?
Also eigentlich wäre es noch ein bisschen zu früh für die Frühjahrsmüdigkeit. Die kommt erst dann, wenn es ein paar Tage hintereinander wärmer bleibt. Also wäre jetzt noch was zu früh, um frühjahrsmüde zu sein. Unser Körper, der macht bei wärmeren Temperaturen die Blutgefäße weit. Dadurch sackt der Blutdruck ab. Ergebnis, wir sind müde. Das dauert dann ein paar Tage, dann ticken wir wieder normal. Und am besten hilft da, mal vor die Tür zu gehen, Sonne tanken, dann geht das auch schnell wieder vorbei.
Vom Winterschlaf in die Frühjahrsmüdigkeit, ins Sommerloch, in die Herbstdepression, in den Winterschlaf. Was kann es Schöneres geben? Ich freue mich schon drauf. Danke dir, Klaus. Ein paar Stunden haben wir noch Winter. Also genießt es einfach.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Nutzt du schon oder besitzt du noch? Das wäre vielleicht ein guter Slogan, denn darum geht es ja im Prinzip beim Carsharing. Mit dem Auto stunden- oder tageweise durch die Gegend fahren. Wenn man es nicht mehr braucht, stellt man es eben ab und der nächste kommt dran. Gegen Gebühr. Klar, ne? Umsonst ist es nicht. Carsharing-Anbieter freuen sich wahrscheinlich gerade ein zweites, kleines oder auch drittes Loch in den Bauch, denn es gibt einen Zuwachs an Kunden. Das hat der Bundesverband Carsharing bekannt gegeben. Und ich habe gesprochen dazu mit Willi Lohse vom Bundesverband. Er erklärt uns jetzt erstmal, wie sich die Zahlen denn entwickelt haben.
Ja, wir haben in 2015 ein Wachstum von 220.000 Neukunden im Carsharing erzielen können. Das sind 21% mehr als im Vorjahr. Wir sind jetzt bei 1,26 Millionen Carsharing-Nutzern, denen 16.100 Fahrzeuge zur Verfügung stehen.
Wobei 1,26 Millionen im Vergleich dazu, wie viele das ja theoretisch nutzen könnten, klingt jetzt auch noch nicht so irre viel, oder?
Ja, wir haben noch viel Überzeugungsarbeit vor uns. Aber wir haben von Jahr zu Jahr ganz gute Wachstumszahlen und müssen eben langsam, aber sicher die Leute vom Nutzen des Carsharing überzeugen.
Wie hat sich das denn entwickelt? Also es gibt ja diese Carsharing-Konzepte mit festen Standorten und bei anderen ist es egal, wo man das Auto dann letztendlich abstellt oder abholt. Gibt es da Unterschiede, auch was die steigenden Zahlen angeht?
Die stationsunabhängigen Angebote in den 7 großen Großstädten, in denen sie zur Verfügung stehen, die wachsen stärker als im stationsbasierten Carsharing. Das hängt aber auch damit zusammen, dass die Eingangskonditionen für diese Angebote teilweise sehr niedrig sind. Teilweise bezahlt man keine Gebühr, um sich dort anzumelden im Rahmen von Marketingmaßnahmen. Die mittelständischen stationsbasierten Anbieter können sich das so in dem Ausmaß nicht leisten. Aber man darf auch nicht die Anzahl der Kunden mit der Nutzung verwechseln. Also viele Kunden schreiben sich zwar in die Angebote ein, aber ob sie dann hinterher im Auto sitzen und das tatsächlich nutzen, das ist nochmal eine andere Frage.
Dieses Carsharing konzentriert sich ja in der Regel auf die Großstädte oder auf die größeren Städte. Also das heißt, die ländlichen Gebiete, die fallen nach wie vor raus.
Na, da muss man unterscheiden. Also ich habe davon gesprochen, dass die stationsunabhängigen Angebote nur in 7 großen Großstädten über 500.000 Einwohner zur Verfügung stehen. Carsharing insgesamt, und das ist dann das stationsbasierte Carsharing, wird in 537 Städten und Gemeinden in Deutschland angeboten. Da sind alle oder fast alle, bis auf eine Ausnahme, fast alle Großstädte davon betroffen, wo es zum Teil mehrere Anbieter je Stadt gibt. Aber wir haben auch einige kleine Orte bis runter auf die Größenordnung 700, 800 Einwohner, in denen auch ein Carsharing-Angebot zur Verfügung gestellt wird. Nur sind die Voraussetzungen in diesen kleineren Gemeinden doch ganz andere als in der Großstadt.
Läuft es denn für alle Carsharer gleich gut oder gibt es auch Rückschläge?
Ja, wir hatten jetzt gerade vor kurzem einen Rückzug aus dem Markt, wo sich ein Anbieter, der von Investoren getrieben war, aus dem Markt zurückziehen musste, weil es eben nicht so gelaufen ist, wie er sich das vorgestellt hat und weil er von seinen Investoren nicht den nötigen Zeitvorlauf bekommen hat.
Was ist Ihre Prognose für die Zukunft? Wie wird sich das entwickeln in den kommenden Jahren?
Wir werden weiter wachsen. Davon bin ich überzeugt. Das Prinzip Nutzen statt Besitzen greift immer weiter um sich. Viele Menschen, die nicht täglich ein Auto brauchen, sind davon überzeugt, dass sie mit Carsharing gut bedient sind, wenn sie ihre alltäglichen Wege öfter mit dem Bus, mit der Bahn, also mit dem ÖPNV oder mit dem Fahrrad machen. Und das Carsharing-Auto ist dann die Ergänzung für die Fälle, in denen eben die anderen Verkehrsmittel kein gutes Angebot bereitstellen. Oder der Ausflug übers Wochenende zu meinem Ziel im ländlichen Raum, der mit dem Carsharing eben mühelos gemacht werden kann, ist eine gute Ergänzung. Dafür brauche ich kein eigenes Auto.
Willi Lose vom Bundesverband Carsharing. 2015 haben 21% mehr Menschen Carsharing genutzt als noch im Vorjahr.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Und was ist sonst noch Wissenswertes passiert an diesem Montag, 29. Februar? Das hier zum Beispiel.
D-Radio Wissen. Wissensnachrichten.
In einigen Gegenden Westafrikas schmeißen Schimpansen Steine gegen Bäume. Dazu sammeln die Schimpansen erst einmal Steine auf einem Haufen und werfen die einzelnen Steine dann immer wieder gegen Bäume. Das haben Forscher vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig herausgefunden, die seit 6 Jahren an verschiedenen Orten in Afrika eine Langzeiterhebung machen. Wie sie in einem Fachmagazin berichten, ist das ein Verhalten, das sie bisher von den Affen nicht kannten. Warum sie die Steine werfen, wissen die Wissenschaftler noch nicht. Sie haben aber ein paar Vermutungen, die sie näher untersuchen wollen. Wie Schimpansen sich verhalten, gibt nämlich Aufschluss darüber, wie sich beim Menschen Verhaltensunterschiede herausgebildet haben. Schließlich sind die Tiere unsere nächsten lebenden Verwandten. Die Wissenschaftler glauben, dass das Steinewerfen eine Abwandlung des Trommelns mit Händen und Füßen auf Baumwurzeln sein könnte. Damit kommunizieren Schimpansen. Aber den Forschern ist auch aufgefallen, dass die Steinhaufen so ähnlich aussehen wie rituelle Stätten, die Menschen geschaffen haben. Leute, die ausschließlich ihre Muttersprache sprechen, sind irgendwie komisch, finden viele. Ist ja auch unpraktisch, wenn man so gar keine andere Sprache spricht, noch nicht mal Englisch. Auch im Job ist es fast unmöglich geworden, ohne Fremdsprache erfolgreich zu sein. Mehrsprachigkeit steht im Ruf, toleranter und empathischer zu machen. Außerdem treten manche Formen von Demenz bei mehrsprachigen älteren Menschen Jahre später auf. Experten meinen, dass das daran liegt, dass mit der Fremdsprache das Gehirn trainiert und damit auch geschützt wird. Wie der Telegraph berichtet, ist bei einer Studie britischer Wissenschaftler jetzt ein wesentlicher Pluspunkt für die Einsprachler herausgekommen. Sie können ihre Leistungen nämlich realistischer einschätzen und wussten eher, wann sie einen Fehler gemacht hatten. In dem Test waren sie den Mehrsprachlern um 10% überlegen. Diese Fähigkeit könnte den Wissenschaftlern zufolge in verschiedenen beruflichen Bereichen von Vorteil sein. Zum Beispiel in der Politik, im Sicherheits- und Erziehungsbereich und auch in der Wirtschaft. Da könnte von der Tarantel gestochen eine ganz andere positive Bedeutung bekommen. Forscher arbeiten schon länger daran, aus dem Gift einer Tarantelart aus Peru ein Mittel gegen chronische Schmerzen zu entwickeln. Jetzt haben australische Forscher mehr darüber herausgefunden, wie das Spinnengift auf den menschlichen Körper wirkt. Sie kennen auf molekularer Ebene die 3D-Struktur des wichtigsten Giftinhaltsstoffs und wissen, an welchen Schmerzrezeptor unserer Nervenzellen er andockt. Wenn das Gift diesen Schmerzrezeptor aktiviert, sorgt das normalerweise für Schmerzen. Aber wenn man den Mechanismus versteht, könnte man ihn auch umkehren, indem man den Schmerzrezeptor nicht aktiviert, sondern deaktiviert und so Schmerzen lindern. Die Forscher wollen jetzt neue Stoffe entwickeln, die genauso oder sogar noch besser an den Schmerzrezeptor andocken, aber keine giftigen Nebenwirkungen haben wie das Tarantelgift.
D-Radio Wissen.
Und wir müssen jetzt an dieser Stelle noch mal ganz kurz über die Oscars von vergangener Nacht sprechen. Vielleicht ist euch das auch aufgefallen. Patricia Arquette, Kate Winslet und Cheryl Boone, die sind alle drei mit sehr schicken Brillen nicht nur über den roten Teppich gelaufen, sondern waren auch mit diesen Brillen bei der Verleihung selber. Also das ist ja mir zumindest bisher noch nicht aufgefallen. Eigentlich habe ich immer gedacht, okay, Kontaktlinsen müssen für die Ladies offenbar sein. Seit vergangener Nacht dann wohl nicht mehr. Wenn man also besonders glamourös oder schick zu einer Verleihung oder Party gehen will, wie hält man es dann am besten mit der Brille? Ich frage einfach mal nach und war zwar bei Jens Heinzerling. Der ist Optiker bei Kurz und Weit Brillenwerkstatt hier aus Köln. Und Jens, du kannst uns hoffentlich sagen, was brillenmäßig gerade geht oder auch nicht. Lass uns noch mal kurz auf die Oscar-Nacht eingehen. Also Kate Winslet beispielsweise, Patricia Arquette, die Brillen von denen, die waren relativ groß, eher eckig, schwarzer Rahmen. Ist das jetzt so Trend?
Ja, ganz sicherlich. Da wird viel in die Richtung momentan ausprobiert. Aber ich denke, wenn man mich da dran gelassen hätte, ich wäre zu einem anderen Ergebnis gekommen.
Oh, was denn? Sag mal.
Ja, ich weiß nicht. Man muss sich da, glaube ich, mal so mit ein bisschen Zeit dran setzen. Aber das sieht mir irgendwie ziemlich nach einem Schnellschuss aus.
Meinst du, die passen gar nicht so richtig zu den Gesichtern?
Ja, das ist, ich finde, das geht eher so ein bisschen in den Mainstream. Ne? Also sowas, was jetzt gerade alle tragen. Und ja, da macht man sicherlich nichts falsch. Ne? Schwarz und groß. Geht immer.
Du wärst eher für was Farbiges oder so gewesen?
Ja, vielleicht ein bisschen was Dezenteres und sowas, was erst auf den Zweiten
Du trägst bekommt. Auch eine Brille, die ist auch schwarz, oder?
Ja, ich wollte es halt einfach gestalten. Ne?
Okay, wir wollen es nicht zu kompliziert machen hier fürs Radio, genau. Also ihr bei Kurz und Weit, ihr macht tatsächlich auch handgemachte und auf Personen abgestimmte Brillen.
Genau.
Wie funktioniert das? Also wenn ich jetzt zu dir kommen würde, du vermisst dann mein Gesicht und meine Augen sowieso, oder wie?
Ja, wir haben so eine Nasenschablone, die halten wir dir dann an und gucken erstmal, was da so am besten passt. Und dann unterhalten wir uns über die Form, was du dir so vorstellst, die Farben und so weiter. Dann machen wir ein Foto und dann setzen wir dir die Brille erstmal digital auf.
Aha.
So, und dann kann man auf einem Blatt Papier, das ist wie so auf einem Foto, ne, da bekommt man so eine gewisse Objektivität zu sich selber. Und dann kann man eigentlich schon ganz gut sehen auf den ersten Blick, ob eine Form ganz gut funktioniert und ob sie dir gefällt oder nicht. Und dann bauen wir dir so ein kleines Konturmuster aus so einem feinen Kunststoffmaterial und das kannst du dir dann das erste Mal live aufsetzen und dich da mit dem Spiegel betrachten. Und da bekommt man dann eigentlich ein ganz gutes Auge dafür, ob die Form funktioniert oder nicht.
Das heißt, Brillenkauf ist jetzt nicht mal so schnell nur 0815 irgendwo reingehuscht und eine mitnehmen, sondern man kann wahrscheinlich vieles richtig und auch vieles falsch machen.
Ja, kannst du genauso machen. Schnell rein und schnell wieder raus.
Ja, ja, okay. Aber worauf muss man denn achten? Oder was ist so was aus deinen Erfahrungen, wo du sagst, die meisten Leute vergessen einfach das und das sind zum Beispiel wichtige Punkte, wo man einfach drauf achten sollte?
Ja, also ganz wichtig finde ich ist immer, dass der Optiker wirklich Bock drauf haben sollte, jemandem die Brille zu verkaufen. Also wenn man da reinkommt und das erste Gefühl stimmt schon und ist, ne, man kommt auf einen zu und es wird sich gekümmert, dann finde ich, ist das immer schon eine ganz gute Grundlage. Ein zweiter Punkt ist natürlich immer, man sollte sich dann auch damit gefallen, wenn man in den Spiegel guckt. Aber so Sachen, die dann erst hinterher auftreten, wo man sich dann im Vorfeld keinen Gedanken drüber macht, ist zum Beispiel der Sitz auf der Nase. Wenn man da mal die Brille im Laden auf hat und dann einfach mal feste drückt, so ein bisschen oben auf den Nasensteg und man merkt dann schon, dass es punktuell irgendwo drückt, dann ist es schon doof. Dann sollte man vielleicht lieber die Finger davon lassen, auch wenn der Optiker der Meinung ist, die sitzt ganz gut auf der Nase oder wir könnten da noch was richten. Also ich würde dann da lieber irgendwie ein bisschen Abstand von nehmen und so eine Brille, die muss von vornherein gut auf der Nase sitzen. Und mit den Bügeln ist es sicherlich genau das Gleiche. Also wenn man merkt, die sind zu kurz hinterm Ohr oder die sind zu lang, da kann man meistens nicht mehr wirklich viel dran machen. Und
also da kann die Brille noch so hübsch sein oder ich kann sie noch so toll finden, wenn sie halt nicht sitzt und nicht passt, dann bringt das alles nichts.
Ja, da kann der Optiker dann auch vielleicht nicht so sehr, also vielleicht selber nicht so viel dran machen, auch wenn er meint, das zu können. Ist immer eine Vertrauensfrage. Ne? Das muss dann jeder Kunde dann für sich selber entscheiden, ob er das machen möchte, das Risiko eingehen möchte oder nicht.
Du hast jetzt auch mal ein paar Brillen mitgebracht aus eurer Manufaktur.
Ja.
Und unter anderem sehe ich hier auch direkt einige Sonnenbrillen in Farbtonen sind gelb, grün oder blau oder dunkelblau und schwarz.
Mhm.
Und die haben aber alle so verspiegelte Gläser. Ist das tatsächlich jetzt auch noch, das kommt? Ich dachte immer, verspiegelte Gläser macht man nicht mehr.
Ja, ist ein Trend. Also es kommt alle paar Jahre mal wieder. Also das Rad kann man nicht neu erfinden. Also ne, jetzt gerade so die Vintage-Form und diese runderen Sachen, das kommt halt alles wieder. Es wird alles wieder belebt und in den 90ern hat man das letzte Mal so eine Phase, wo es so blau verspiegelte Gläser gab. Heute kann man das in viel schöneren und viel bunteren Farben machen. Es ist sicherlich ein Trend und die Zielgruppen, die sowas kaufen, werden natürlich dann auch immer jünger. Die haben vielleicht die 90er noch nicht so bewusst miterlebt, was die Brillentrends da anging. Aber es ist bei uns im Laden auf jeden Fall ein großes Thema und so wie ich das gesehen habe, draußen auch.
Sag mir noch kurz zum Schluss generell von der Form her der Brille im Moment so der Trend. Bleibt das so, naja, ich sage jetzt mal so ein bisschen eckig-kantig oder wohin geht das? Wird es vielleicht auch mal wieder ein bisschen rund oder so?
Ja, also ich finde, es ist immer wichtig, dass der Kunde eine Brille findet, mit der er sich letzten Endes wohlfühlt, mit der man dann in den Spiegel gucken kann und sagt, ich fühle mich wohl damit, das bin ich und habe mir jetzt nichts irgendwie Falsches ausgesucht, aber ich finde, die Formen werden so ein bisschen organischer, die Farben, die verschwinden so ein bisschen, also es geht mehr in diese Nude-Farbtöne, also schwarz und braun, sicherlich immer ein Thema, weil es im Kontrast als im Gesicht einfach sehr gut funktioniert, aber ansonsten werden die Formen sicherlich erstmal die nächste Zeit wieder so ein bisschen organischer, also einfach ein bisschen geschwungener und weniger eckig.
Jens, vielen Dank. Wir müssen unser kleines Beratungsgespräch später nochmal vorsetzen. Jens Heinzerling, Optiker bei Kurz und Weit, Brillenwerkstatt hier aus Köln, hat uns ein bisschen mehr darüber erzählt, worauf ihr achten solltet, wenn ihr euch für eine Brille entscheidet und wohin der Trend geht. Wir merken uns eher organisch und nude, ne? Also so, genau. Hautfarben, oder?
Nackig.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Ich hatte bis heute tatsächlich noch nie etwas von dieser Krankheit gehört, das Refsum-Syndrom. Und das liegt mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit daran, dass diese Krankheit zu den sogenannten seltenen Krankheiten gehört. Also als solche wird sie eingestuft, wenn 5 von 10.000 Menschen diese Erkrankung haben. Von der Erbkrankheit Refsum-Syndrom gibt es deutschlandweit nur 80 dokumentierte Fälle. Und eben um auf diese ja seltenen Krankheiten aufmerksam zu machen, gibt es immer am 29. Februar den Tag der seltenen Krankheiten. Und einer, der dieses Refsum-Syndrom hat, das ist Dieter Fuchs. Ich habe mit ihm gesprochen und er erklärt uns jetzt erstmal, was das denn überhaupt für eine Krankheit ist.
Das Refsum-Syndrom ist eine sehr seltene Netzhauterkrankung. Und ist deutschlandweit nur 80 Mal dokumentiert, sodass also das sehr selten ist.
Also das heißt, du kannst nicht richtig sehen?
Ich kann nicht richtig sehen, ich kann nicht richtig hören. Und grob gesagt sind alle 5 Sinne betroffen. Das heißt also sehen, hören, riechen, schmecken, tasten. Alle 5 Sinne sind beeinträchtigt, wobei die 2 wichtigsten Sinne, die wir haben, Hören und Sehen, am meisten beeinträchtigt sind.
Inwiefern sind die denn beeinträchtigt?
Es ist so, dass also vom Sehen her ein normales Gesichtsfeld wie bei dir und bei allen anderen Augengesunden, so wie das so schön heißt, ist das Gesichtsfeld 180 Grad und bei mir sind es 1 bis 3 Grad. Und das Hören ist bei mir so, dass ich also ohne Hörgeräte gehörlos bin. Da geht gar nichts mehr ohne Hörgeräte.
Das heißt, du kannst aber jetzt, wenn wir nochmal kurz aufs Sehen zurückkommen, du könntest mich jetzt erkennen, wenn ich vor dir stehe, oder würdest du mich nicht erkennen?
Ja, es ist schwierig. Ich muss das abkennen von oben bis unten. Dann sieht immer so doof aus, wenn man Frauen von oben bis unten abkennt.
Ja, das also, stimmt. Wenn man nicht weiß, dass du krank bist, dann genau. Würde das vielleicht erstmal etwas seltsam erscheinen. Ja.
Ich bin ja nicht krank, ich habe nur ein Handicap.
Okay.
Aber wenn ich dann so genau hinschaue, da heißt das schon mal, warum glotzen da so, ne? So ungefähr. Aber erkennen, also zwischen sehen und erkennen, ist ein riesengroßer Unterschied.
Ne? Was ist denn mit Fühlen und mit Schmecken und mit Riechen? Das hast du ja auch noch gesagt, ja, dass es ja im Endeffekt also, alle Sinne betrifft.
Ich meine, ich kann noch was schmecken, aber es ist nicht so, dass ich jetzt so Feingeschmack rausschmecken kann. Und beim Riechen ist das dasselbe, also penetranter Gestank wie Terpentin oder sowas, das kriege ich noch mit. Aber so ein Rosenduft oder sowas, der geht mir leider verloren. Ne?
Was ist mit dem Fühlen?
Ja, der Tasten ist eingeschränkt. Das ist bei mir das Problem der Blindenschrift. Ich kann also die Blindenschrift nicht fühlen, weil dieser Feintasten, der ist total eingeschränkt bei mir.
Wie empfindest du denn deinen Alltag?
Ja, teilweise schwierig. Da geht mir schon einiges verloren. Ich sehe was nicht, stolper über irgendwas. Wenn ich draußen unterwegs bin, habe ich einen blinden Führhund, die führt mich, das geht ganz gut. Aber wenn irgendwas im Weg steht oder sowas, jetzt in der Wohnung oder in einem Raum, das sehe ich dann nicht. Und dann ruft mir einer zu, gib acht, da steht was und das höre ich dann nicht. Und das ist halt eine Konstellation, die sehr, sehr schwierig ist.
Was würdest du denn sagen, wie viele Jahre hat es jetzt insgesamt gedauert, also bis wirklich klar war, was du für eine Krankheit hast?
Also 2 bis 3 Jahre kann ich rechnen ungefähr, wo ich also bei verschiedenen Ärzten war und immer wieder untersucht wurde, nein, das ist nicht und das, ne, das könnte das oder man hat halt getippt, ne? Und wenn ich habe eben gesagt, es gibt ungefähr 80 betroffene dokumentierte Fälle in Deutschland, dann ist das schon eine ganz seltene Geschichte, wo sich nicht jeder Arzt mit auskennt.
Kann man das denn irgendwie behandeln oder ist das jetzt auch noch eine Krankheit, die immer weiter fortschreitet, je älter du wirst?
Man kann es in Anführungszeichen behandeln. Es gibt eine Möglichkeit, eine Diät zu leben. Das heißt also, ich darf keine Produkte vom Wiederkäuer essen. Das bedeutet also...
Nichts von der Kuh zum Beispiel?
Nicht vom Rind, ganz genau. Milch, Käse, Sahne. die darf ich natürlich auch nicht zu mir nehmen. Also alle Produkte vom Wiederkäuer. Und wenn man diese Diät einhält, dann kann man das Fortschreiten der Symptome positiv beeinflussen. Früher hat man gesagt, man kann die Krankheit stoppen, aber das ist zu allgemein, das geht nicht.
Weißt du, ob es Firmen gibt, die an dieser Krankheit forschen?
Nein, es gibt es nicht, weil es ist so selten. Das ist ja eine vererbbare Krankheit. Und davor ist man in der Genforschung, ist mal zeitweise damit beschäftigt. Aber jetzt große Forschungsprojekte gibt es nicht.
Dieter, sag uns doch bitte noch zum Schluss, was tust du, damit es dir gut geht, so jeden Tag? Was machst du da?
Ich versuche, gesund zu leben. Ich versuche vor allen Dingen positive Gedanken, das ist mir das Allerwichtigste. Also schöpfe Kraft aus der Familie, aus meinen drei Kindern, meiner Enkeltochter, meiner Frau, oh, die habe ich ja zuletzt genannt, Entschuldigung. Und das ist mir ganz wichtig. Also wirklich positive Gedanken, das ist ganz wichtig.
Heute ist Tag der seltenen Krankheiten und Dieter Fuchs, das ist so ein Mann, der eine sehr seltene Krankheit hat, nämlich das Refsum-Syndrom, also eine Krankheit, die alle Sinne, die wir zur Verfügung haben, eigentlich beeinflusst, stark beeinflusst und beeinträchtigt. Das Sehen genauso wie das Hören oder das Fühlen oder das Riechen oder das Schmecken. Ich möchte ja nicht unhöflich sein, aber man geht natürlich nicht einfach nach Hause, ohne sich zu verabschieden. Das war die Redaktionskonferenz. Mein Name ist Sonja Meschkat. Wir hören uns gerne morgen wieder. Bis bald.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz. Montag bis Donnerstag ab 18:15 Uhr.